Dimensionen.
Als Kind habe ich immer wieder mal Kaulquappen gesammelt und habe das immer so schön gefunden, wenn dann eben die so ihre Beinchen bekommen. Zum Aussetzen ist meistens irgendwie nicht mehr gekommen, weil das ist im Garten draußen gestanden. Ich glaube, es haben irgendwelche Krähen oder so letztendlich die armen kleinen Fröschchen dann erwischt.
Sumpflandschaften hinter Glas.
Nach heutiger Vermutung entwickelten sich erste Lebewesen an den Rändern der Meere oder im Wasser selbst.
Paludarien gestalten.
Viele Leute haben zum Beispiel ihre Baumpythons in großen Paludarien.
Schlangen.
Genau, Schlangen.
Von Lothar Bodingbauer.
Ich gehe davon aus, dass diese Paludarien für Schlangen dann geschlossen sind.
Im Idealfall ja.
Das Paludarium beschäftigt sich mit der Grenze zwischen Land und Wasser. Es ist kein reines Aquarium, ein Glasgefäß für Fische. Und es ist kein reines Terrarium mit nur Land. Ein Paludarium hat eine Trockenzone und einen Wasserbereich. Und ganz besonders spannend, die Vermischung, der Sumpf.
Also im unteren Bereich kann man einen Wasserteil einrichten, wo man dann auch Fische einsetzen kann.
Der gelernte Tierpfleger Stefan Reithofer aus Wien.
Paludarium, es kommt von Palus, vom Sumpf. Und das ist eigentlich eine Nachbildung eines Sumpfgebiets. Ein verkrautetes Wasser, ein flaches Wasser mit ein bisschen Landteil. Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Da gibt es das Rivarium, das ist ein Bachlauf. Da gibt es das Riparium, das bildet mehr einen Uferbereich nach. Aber der Einfachheit halber wird das oft einfach alles als Paludarium bezeichnet. Aber allgemein ist, es ist der Übergang zwischen Wasser und Land, der schon sehr reizvoll ist, der auch vielen Tieren in der Natur zu Hause bietet.
Ich habe auch noch gehört, Vivarium gibt es auch noch.
Das ist noch ein größerer Schirmbegriff. Das umfasst dann die Terrarien, die Aquaterrarien und die Aquarien. Also vereinfacht gesagt, alle Glaskästen, in denen man Tiere, Pflanzen und kleine Ökosysteme drinnen haben und pflegen kann.
Begonnen hat die Geschichte mit dem Paludarium bei mir zu Hause mit einem Interview, das ich für eine Radiosendung mit dem Botaniker Michael Hohler in Obernberg am Inn gemacht habe. Er sprach über Hohlraumbotanik, dem Leben zwischen hell und dunkel. Und da waren wir am Inn unterwegs und er zeigte mir die Wasserlinsen.
Wasserlinsen sind kleine Wasserpflanzen, die man auf den Teichen und Tümpeln immer wieder sieht, die teilweise so dicht und häufig vorkommen, dass sie richtige Schichten, grüne Schichten auf der Wasseroberfläche bilden. Die haben nur eine Wurzel und die vermehren sie auch. Schön.
Ein paar Tage später fand ich in einem Tümpel im Machfeld solche Wasserlinsen und ich nahm einige davon mit nach Hause, um sie in einem Wasserbecken treiben zu lassen. Mitgekommen ist ein Schneck, eine Posthornschnecke. Sie wurde von den Kindern mit dem Namen Ulrich vom Machfeld getauft. Und weil ich meinen kleinen Moosgarten nicht aufgeben wollte, der sich schon im Glasbecken befand, wurde eine Wasserzone eingerichtet. Ein Paludarium entstand.
Also ist ja alles ein fließender Übergang.
Stefan Graf aus Wien ist Spezialist für gestaltete Wasserlandschaften.
Also das ist ja fast schon so eine Symbiose aus dem Aquarium-Hobby und dem Zimmerpflanzen-Hobby. Und da gehört es eben auch dazu, dass auch das Innenleben gewissen ästhetischen Grundanforderungen folgt und sich nicht nur auf die Tiere konzentriert wird. Und da gibt es einen ganz schönen Vorreiter in dem Hobby aus Japan, wie so oft, wenn es um Ästhetisches geht, Takashi Amano. Der hat Aquascaping oder Nature Aquarium etabliert. Und in Aquascaping gibt es dann viele verschiedene Einrichtungsstile, ähnlich wie es in einem Garten zum Beispiel ist. Da gibt es ja auch den englischen Garten, französische Gärten, japanische Gärten. Ich war jetzt vor kurzem in Japan und da waren wir in Niigata in einem Japan-Garten. Und zentral war so ein kleines Gewässer, viele schöne Steine drapiert und wunderschöne Bäume. Und auf den ersten Blick dachte ich, dass dort überall Wiese wächst. Aber tatsächlich war alles Moos. Also da waren viele tausend Quadratmeter bemooste Erde. Und das war eben auch zum Teil auf den Bäumen, auf den Rinden, auf den Steinen, überall. Und es waren irrsinnig viele verschiedene Moossorten. Und ich war auch ganz wie erschlagen, als ich das bemerkt habe, was das eigentlich ist.
Moose sind, wie die Amphibien, die Spezialisten an der Grenze zwischen Land und Wasser. Und sie spielen daher in Paludarien eine große botanische Rolle.
Moose sind in der Evolution die ersten Pflanzen, die tatsächlich den Schritt an Land gemacht haben und die tatsächlich dann eben auch begonnen haben, das Land zu besiedeln.
erzählt die Biologin Ingeborg Lang von der Universität Wien. Aus den einzelligen Algen im Wasser wurden im Laufe der Evolution mehrzellige Pflanzen mit unterschiedlichen Zelltypen.
Bei den Moosen, dass die an Land wachsen, sie brauchen es aber noch sehr feucht, weil sie haben alle keine echten Wurzeln eigentlich. Sie nehmen die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft und deswegen sind auch diese Paludarien, wenn man dort Moose drinnen haben möchte, muss es dann schon feucht sein. Insgesamt wachsen sie sehr langsam, aber eben, sie brauchen dann, um tatsächlich für sexuelle Fortpflanzung, brauchen sie dann schon noch Wasser. Das haben sie quasi noch nicht ablegen können.
Wasser, das um sie herumschwimmt.
Wasser, das um sie herumschwimmt, genau, weil da werden dann Spermien gebildet und damit diese Spermien dann Eizellen befruchten können, das sind sehr einfache Organe eigentlich, die diese Moose bilden, da müssen diese Spermien noch auf einem dünnen Wasserfilm irgendwie dann zu diesen Eizellen schwimmen.
Aber sie leben auch ganz gut ohne sexuelle Fortpflanzung. Wenn ich die zerschneide zum Beispiel in kleine Stücke, wächst dort wieder an diesen vielen kleinen Stücken das neue Moos.
Genau, also da sind sie sehr einfach zu vermehren. Und das verwenden wir in der Forschung auch so, dass wir sie einfach ohne sexuelle Fortpflanzung einfach nur kleine Stückchen immer wieder auf eine neue Platte pflanzen. Und dann wachsen die auch in Paludarien und überall einfach nochmal weiter. Ja, sie wachsen langsam, aber man kann dann halt einfach dieses Moosmaterial recht leicht verpflanzen. Und gerade so in Paludarien probiert man es mal in der einen Ecke, probiert man es mal in der anderen Ecke. Und je nachdem, wo sich's wohlfühlt, wird's dann ja eh wachsen.
Moos ist ja auch im Aquarium ein großes Thema und es gibt irre viele Sorten.
Stefan Graf, Spezialist in Wien für Liquid Nature, für gestaltete Wasserlandschaften.
Da gibt's Sorten, da kannst du dich wirklich kaum davor retten. Und andere Sorten wachsen in absoluter Zeitlupe, Zentimeter im Jahr. Aber da ist es auch oft so, dass wenn du so ein kleines Aquarium hast, wo gar nicht viel drinnen ist, abgesehen von diesem Moos und ein paar kleinen Lebewesen, dann finde ich, hat das viel mehr Charme, weil dann zwingt dich das dazu, dir das genauer anzusehen. Und dann erkennt man erst, wie hübsch das eigentlich ist. Gabelzahnmoose zum Beispiel, gibt es auch einige heimische Sorten. Und da gibt es sehr viele, sehr variable Sorten, die zum Teil ganz, ganz kleine Gabelzähne, ganz kleine Blätter haben und die haben dann halt auch so wurzelähnliche Strukturen, Rhizoide, und das ist total spannend, also Rhizoide kriegt man anscheinend nicht weg, also die bleiben überall drinnen, auch in massiven Steinen, die gar nicht so porös waren, überlebt das dann, nach Jahren Lagerung im Keller, wacht einfach wieder zum Leben auf und dann versteht man, warum gerade bei den Japanern Moos als unsterbliche Pflanze verehrt wird fast schon, weil das halt wirklich nicht tot zu kriegen ist und gleichzeitig wunderhübsch.
Ich arbeite mit Pflanzenzellen und ich schaue mir an, das interessiert mich eben sehr, wie eine Zelle in ihrer Form verändert wird, wenn sie sehr feucht hat oder eben normal nass ist und sich wohlfühlt, weil Pflanzen brauchen ja Wasser. Und wie das ist, wenn sie dann austrocknen. Moose sind fürs Mikroskopieren sind sie ideal, weil die meisten von den Laubmoosen haben so kleine Blättchen, die nur eine Zellschicht sind. Da muss man etwas zerschneiden oder so. Man braucht das nur runterzupfen von so einem Stämmchen, legt es unter das Mikroskop und kann schon sehr schön einzelne Zellen dann sehen.
Ich habe mir gerade eine Lupe gekauft mit 10-facher Vergrößerung zum Ausklappen. Ist eine unfassbare Welt, die da aufgeht. Ja. Man sieht völlig neue Dinge.
Ja, ja. Das ist etwas, was die Leute, also wenn wir so auf Exkursionen gehen zum Beispiel, dann haben alle immer so eine Lupe um den Hals gehängt, damit man eben die kleinen Details anschauen kann oder bei Blättchen, Härchen. Ja.
Ich habe gerade ein Buch gelesen von einer Moosforscherin, einer Native American, die eine völlig andere Sicht hat auf Moose, wie sie sie beschreibt, wie sie sie wahrnimmt, wie sie mit ihnen lebt, dort, wo sie sie findet, aber eben auch diese biologische Komponente dazu, und das ist sehr schön zu lesen.
Ein flüchtiger Blick reicht nicht aus. Um eine Stimme aus der Ferne zu hören oder eine Nuance im leisen Subtext eines Gesprächs zu erkennen, muss man aufmerksam sein und alle Geräusche herausfiltern, um die Musik zu erkennen. Moose sind keine Fahrstuhlmusik. Sie sind die ineinander verschlungenen Fäden eines Beethoven-Quartetts.
Moose sehen zu lernen ist mehr ein Hören als ein Sehen, schreibt Robin Wold-Kimmerer in ihrem Buch Gathering Moss, eine Natur- und Kulturgeschichte von Moosen.
Ich unterrichte im Sommer Bryologie, Mooskunde, und wandere durch die Wälder. Die ersten Tage des Kurses sind ein Abenteuer, wenn meine Schüler anfangen, ein Moos vom anderen zu unterscheiden. Erst mit bloßem Auge und dann mit der Handlinse. Ich fühle mich wie die Hebamme eines Erwachens, wenn sie zum ersten Mal erkennen, dass ein moosbewachsener Felsen nicht mit Moos, sondern mit 20 verschiedenen Moosarten bedeckt ist, von denen jede ihre eigene Geschichte hat. Auf dem Wanderweg und im Labor höre ich meinen Schülern gerne beim Reden zu. Von Tag zu Tag erweitert sich ihr Wortschatz und sie bezeichnen die blattgrünen Triebe stolz als Gametophyten und die kleinen braunen Dinge auf der Spitze des Mooses pflichtbewusst als Sporophyten. Die aufrechten, büscheligen Moose werden als Akrokarp bezeichnet, die waagrechten Wedel als Pleurokarp. Wenn man Wörter für diese Formen hat, werden die Unterschiede zwischen ihnen viel deutlicher. Wenn man Wörter zur Verfügung hat, kann man klarer sehen.
Was ich bei diesem Thema so interessant finde, ist, dass man sich ja einen Teil der Natur, die es draußen gibt, ins Haus holt. Mhm. Ist das die zentrale Sache? Warum hat man ein Paludarium?
Für mich persönlich ist es auf jeden Fall so. Es ist einfach was Schönes zum Anschauen. Es ist, macht einfach Freude, sowas einzurichten und zu schauen, was kann sich da daraus entwickeln, was sprießt daraus, was kann man damit nachbauen.
Der gelernte Tierpfleger Stefan Reithofer aus Wien legt in seiner Arbeit mit den gestalteten Wasserlandschaften zu Hause den Schwerpunkt auf Biotope, die möglichst naturgetreue Nachbildung einer Landschaft, die es wirklich gibt. In seinem Fall in Brasilien.
Ich betreibe die Biotop-Aquaristik. Ich habe zum Beispiel ein kleines Biotop, was das Schwemmgebiet des Pantanals nachbildet. Mit dichtem Pflanzenbewuchs, also auch das größte Sumpfgebiet, Binnensumpfgebiet auf der Erde, das Pantanal, südlicheres Brasilien. Das zeichnet sich auch durch Jahreszeiten aus, das fällt zwischendurch immer wieder trocken, dann versiegen die Schwemmgebiete, es ziehen sich die Fische eher in die kleinen Rinnsale, in die Resttümpel und die größeren Gewässer zurück. Und dann kommt die Regenzeit, das überschwemmt wieder alles, es blüht einfach irrsinnig auf, die Pflanzen wuchern wie wild, die Fische strömen in die neu geschaffenen Flächen, fressen, vermehren sich und das ist einfach ein Zyklus dort.
Tiere siedeln sich im Paludarium ganz automatisch an. Sie kommen mit dem Holz, dem Moos, den Pflanzen, die man mitbringt. Springschwänze, Asseln, Mücken, Spinnen, Würmer, Schnecken und mit Lupe sichtbar die ganze Unterwasserwelt. Wenn Platz genug ist, geht noch mehr, meint Stefan Reithofer.
Wenn das System groß genug ist, wenn die Parameter stimmen und einfach die Bedürfnisse der Tiere abdecken, da gibt es große Vielzahl von Tieren, die sich in so einem Becken wohlfühlen können. Die Feuerbachmolche, die Krokodilmolche sind klassisch Aquaterrarientiere, die eben sich in so einem Sumpfbecken sehr, sehr wohlfühlen. Das heißt, die planschen gerne im Wasser, brauchen dann aber auch wieder Rückzugsorte. Da kann man ein flaches Ufer gestalten, das kann man mit Wurzeln zum Beispiel fixieren, dann dahinter ein bisschen Landteil aufschütten. Das kann man mit Moos bewachsen lassen, mit Landpflanzen, mit Wasserpflanzen. Und das kann ein gutes Habitat, ein guter Lebensraum für diese Tiere sein.
Also Molche.
Das ist eine Gruppe und für diese Paludarien eben der angesprochene Krokodilmolch zum Beispiel ist ein herrliches Tier, was sich da sehr gut halten lässt.
Wieso?
Der ist recht klein und wenn man einfach seine gewissen Parameter abdeckt, dann hält er sich auch einfach sehr gut in so einem System. Der braucht einfach eine gewisse Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt, eher nicht zu warm. Das ist im Sommer, muss schauen, wo stelle ich sowas hin und wie warm wird es bei mir in der Wohnung. Das setzt ein bisschen Grenzen. Das heißt, wenn ich den in so 22 bis 25 Grad habe, vielleicht 26 Grad einmal, eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann fühlt er sich dort pudelwohl und man kann dann einfach beobachten, was der den ganzen Tag so treibt.
Was macht der Krokodilmolch den ganzen Tag?
Krokodilmolche, die sind eher nachtaktiv, also den Tag über ist er gerne versteckt im Moos, zwischen unter den Blättern, zwischen den Wurzeln, im flachen Wasserbereich auch. Und ansonsten, der kriecht herum, der dümpelt herum, der rastet sich zwischendurch immer wieder mal aus. Er ist ein ruhiges, behäbiges Tier, ein entspannter Zeitgenosse.
Ist der alleine glücklich? Weiß man nicht.
Ach, den kann man gut in kleinen Gruppen halten. Also die sind an und für sich recht friedlich. Also wenn man dem genug Platz bietet, wenn man genug Struktur und Versteckmöglichkeiten für die Tiere schafft, dann ist eine Gruppenhaltung auf jeden Fall eine gute Sache.
Eine Sache gibt es noch, Fadenfische, die Insekten aus der Luft sich runterspucken.
Zwergfadenfische, Honiguramis, der gepunktete Fadenfisch, der gestreifte Fadenfisch leben eben auch gerne in diesen sumpfigeren Gebieten, an den Uferbereichen, in Schwemmgebieten. Da haben wir diese
Pflanzen, die aus dem Wasser wachsen, die Ufervegetation, die über der Wasseroberfläche drüber hängt, und dort halten sich auch gerne Insekten auf. Und wenn jetzt so ein kleiner Fadenfisch ein Insekt wahrnimmt, dann schwimmt er bis knapp unter die Wasseroberfläche, hält sein Maul an, ganz knapp über die Wasseroberfläche hinaus, spreizt seinen Kiemendeckel, nimmt damit Wasser auf, presst sie zusammen und kann dann so einen kleinen Wassertropfen hinausschießen. Wie ein kleines Maschinengewehr, zack, 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 um dieses Insekt oder diesen Futterpartikel ins Wasser zu spülen und dann genüsslich einfach einzuschlürfen. Das ist auch etwas, was man in entsprechend eingerichteten Becken beobachten kann. Das kann ich machen mit einem kleinen Ast, wo ich Fruchtfliegen draufsetze. Das kann ich aber auch machen mit einer Futterflocke auf meiner Fingerspitze, auf der angefeuchteten, die ich knapp drüber halte. Der visiert das an und der wird dann das einfach anspucken und sich über diesen kleinen Futterbrocken freuen. Und umso öfter sie das machen, umso lieber machen sie das dann. Wenn sie mal entdeckt haben, dass sie das können und dass das funktioniert und dass das zum Holen gibt, dann werden sie auch ein bisschen spuckfreudiger.
Der spuckfreudige Fadenfisch. Genau.
Fressen und gefressen werden. Soweit zu den Tieren im Paludarium, in der Zone zwischen Land und Wasser zu Hause. Die Pflanzen decken ihre Bedürfnisse mit Licht und Kohlenstoffdioxid ab und einigen Nährstoffen aus dem Boden. Alle? Fast alle. Da gibt es nämlich noch die Gruppe der fleischfressenden Pflanzen. Und auch hier gibt es Spezialisten, die sich damit wirklich gut auskennen.
Ich habe mich irgendwann angefangen zu spezialisieren auf südafrikanische Drosera.
Stefan Krämer hat sich auf den Sonnentau spezialisiert, den es auch in Österreich gibt. Eine fleischfressende, also karnivore Art.
Das sind diese kleinen Pflanzen, die so am Boden wachsen, so Rosettenform, wo dann so kleine rote Blätter eben in Rosettenform rauswachsen mit diesen Klebetropfen drauf. Wo dann so, wenn so eine Mücke drauf fliegt, die Mücke dann da dran kleben bleibt oder eine Ameise, wenn drüber läuft, nicht mehr davon kommt.
Alle drei Sonnentauarten in Österreich sind streng geschützt. Man bekommt Sonnentau aber in Gärtnereien.
Also ich habe eigentlich angefangen, dass ich fleischfressende Pflanzen einfach ganz klassisch gesammelt habe. Dann hat man irgendwann lauter so diese klassischen Plastiktöpfe mit Pflanzen drin. Und irgendwann stellt man fest, wenn das ganze Fensterbrett voll mit kleinen Plastiktöpfen ist, dass die Pflanzen zwar schön sind, aber das, was man da gerade aufbaut, absolut gar nicht mehr. Und da bin ich dann über diesen Weg irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das muss man doch alles irgendwie schöner machen können, weil man die Fotos von den Naturstandorten kennt. Wenn man da so ein bisschen in das Hobby reingeht und sich mehr mit den Pflanzen beschäftigt, dann schaut man sich natürlich auch mal an, wie wachsen die denn eigentlich in der Natur, wie schauen die Standorte dort aus. Und dann denkt man sich, das schaut da alles so schön aus. So entstand dann bei mir irgendwann die Idee daraus, kleine Schalen anzulegen und das quasi in so eine, ja, das ist jetzt kein richtiges Hardcore-Biotop, dass ich da drauf achte, dass dieser Sonnentau, der dort irgendwie in den südafrikanischen Tafelbergen wächst, der muss dieses Gras und dieses Moos an seinem Standort haben. So ist es nicht, sondern es geht eher darum, so ein bisschen die Natur mit dem, was man bei uns kriegen kann, nachzuahmen, ohne dass man exakte Kopien davon macht.
Worauf muss man da achten bei diesem Nachahmen?
Also die Schlüsselfaktoren sind eigentlich das, dass man in erster Linie darauf achtet, wie muss ich Karnivoren halten? Und da stellt man dann schon fest, dass es da viele Arten gibt, die eben in dem Klima wachsen, wie man es in der Wohnung eigentlich auch findet. Südafrika, das ist sowas, Südafrika, Australien und das südliche Brasilien, es sind so die Meckers der Sonnentau. Die allermeisten Sonnentau dieser Erde wachsen in diesen Regionen. Und da muss man sich das eher nicht wie jetzt in den Regenwald vorstellen, wo man mit der Machete durchläuft, sondern man muss sich das vorstellen, da hat man einen kleinen Bachlauf. Rundherum ist diese typisch afrikanische Steppe.
Ein weites Grasland, wo Zebras durchlaufen, Antilopen und wo es wenig Schatten und viele Bäche gibt.
Und an diesen Bachläufen, dort, wo es permanent feucht ist, dort, genau dort wachsen dann überall diese Sonnentau. In den Nächten wird es kühler, im Sommer ist es wärmer, im Winter ist es kalt. Aber eigentlich ist es so ein Temperaturspektrum, wie man es daheim in der Wohnung dann irgendwo auch hat. Wenn man ein Südfenster hat, dann stellt man den in die pralle Mittagssonne, volle Sonne, volles Licht drauf.
Und weil er mit den Füßen im Wasser steht, hält er das aus, der Sonnentau. Einmal im Jahr eine Fliege gefüttert reicht aus, denn Nährstoffe gibt es auch für ihn über den Boden. Die biologischen Ansprüche der Pflanzen und Tiere bestimmen, wie das Paludarium eingerichtet wird. Dazu kommen die ästhetischen Ansprüche jener, die es gestalten. Stefan Graf.
Wenn ich schon so eine Landschaft anrichte, gerade in so einem Paludarium aus Glas, es ist ja auch nicht mehr diese Zeit, wo man diese Hobbys irgendwo im Keller versteckt. Das ist ja wirklich mittlerweile ja auch was mit Indoor-Design zu tun hat. Wenn er natürlich dann noch eine Lampe drüber hängt, die halt dann auch noch nach was ausschaut, dann wird alles insgesamt einfach zu so einem kleinen Gesamtkunstwerk. Das sind unglaublich schöne Kombinationen.
Das sieht man auch im digitalen Raum. Das ist ja die Erweiterung des Wohnzimmers, wo dann 17.000 Follower, wenn man kontinuierlich etwas zeigt, dann kann man nicht verhindern, dass einen die finden, so würde ich es mal sagen.
Ja, wenn man etwas macht, das Thema Karnivoren eben in gestalteten Pflanzenschalen anzurichten und Leute haben das dann bei mir gesehen und dann wird, oh, was macht denn der da? Ah, fleischfressende Pflanzen, das fand ich ja schon immer cool. Das geht. Jeder kann damit anfangen, auch auf kleinem Raum. Das ist für mich echte Schönheit. Einfach. Da kann ich stundenlang vor so einer kleinen Schale sitzen, da reinschauen und wie, ja, diese Perfektion, diese Schönheit aus so was Kleinem rauszuholen.
Es ist ein großer Schatz an Wissen, der durch die sogenannten Hobbyisten im Aquarium, Terrarium und im Paludarienbereich gepflegt, erweitert und erhalten wird. Wer sich dafür interessiert, kann in Vereinen, online oder vor Ort am Erfahrungsaustausch teilnehmen.
Das finde ich auch das Schöne an der Wissenschaft auch heute oder in der Zeit, in der wir leben, wo wir so global vernetzt sind. Man kann recht gut, ja, ohne dass man jetzt die ganze Zeit physisch irgendwo hinfahrt, mit Leuten Dinge besprechen, man kann sich austauschen und man kann, ja, Spezialisten und Spezialistinnen finden für genau dieses eine oder dieses andere. Und dann ist es schon oft spannend, wie man da auch zusammenarbeiten kann, ja.
Amateur-Spezialwissen und Wissenschaft schließen sich ganz und gar nicht aus, sagt Ingeborg Lang, die als Vizerektorin für Biologielehre an der Universität in Wien auch für die Weiterbildung zuständig ist.
An der Uni oder im wissenschaftlichen Bereich haben wir halt auch, ja, bis zu einem gewissen Grad vielleicht die Verpflichtung, das, was wir erfahren, halt auch öffentlich zu machen und in Form von Publikationen natürlich einer internationalen Community zugänglich zu machen. Dieses Wissen, das solche Gesellschaften oder auch solche, ja, sagen wir mal, Hobby-Leute haben, das ist ja großartig, aber da gibt es die können sich natürlich auch in Vereinen und so organisieren, aber diese Verpflichtung, das rauszutragen und sich auszutauschen, quasi wie es in der Wissenschaft ja eigentlich fast gefordert wird, das, ja, ist vielleicht ein bisschen so ein Unterschied. Aber von der fachlichen Qualifikation würde ich da überhaupt keinen Unterschied machen.
Die Natur zu Hause gestalten. Nach einigen Monaten nun wächst mein eigenes Paludarium aus sich heraus. Die Pflanzen werden größer, die Schnecken werden mehr, das Wasser plätschert.
Man beobachtet, wie diese Nebelschwaden da so runterrinnen und hat den Eindruck, das tut gut.
Das tut einerseits den Pflanzen und dem Moos gut, das tut aber andererseits auch uns gut, wenn wir da ein bisschen reinschauen können, eben diese Natur zu Hause haben. Das Spannende ist, es tut sich ja immer ein bisschen was in so einem System. Es kommt was dazu, es fällt irgendwas weg, da wächst ein neuer Spross, da geht es einer Pflanze vielleicht nicht so gut, dann fällt ein Blättchen ab, dann kann man zuschauen, wie das verrottet, wie das wieder ins System übergeht. Da eben, wenn wir Springschwänze drinnen haben, Asteln haben, die kümmern sich darum, die knabbern das einfach weg, führen das als mit ihrem Kot als Dünger wieder dem System, den Pflanzen zu und das ist ein Kreislauf, es steht eigentlich nie still, so ein Becken.
Sumpflandschaften hinter Glas. Paludarien gestalten. Von Lothar Bodingbauer. Gesprochen haben Esther Holoschi und der Autor. Redaktion Armin Stadler. Noch ein Hinweis. Die Gespräche dieser Sendung können Sie in voller Länge im Ö1 Campus Radio hören, in der physikalischen Soiree. Einen Link dazu finden Sie auf oe1.orf.at.